Vielen Dank für die Rückmeldung zum Zwischenstand. Ich möchte als nächstes ein winziges Lemma beweisen. Der Beweis funktioniert mündlich, weil wir nämlich die Ideen dafür gerade bei Nilpotenz schon gesehen haben und hier alles sehr ähnlich läuft. Lemma 5.4. Wir haben wieder unsere Gruppe G und wir haben zwei Normalteiler. A und B. Und das sieht so ähnlich aus wie vorhin. Die erste Aussage ist, wenn A und B auflösbar sind, dann ist auch das Produkt auflösbar und das ist dann also ein auflösbarer Normalteiler. Auflösbar sind, dann ist auch die Faktorgruppe nach dem Durchschnitt auflösbar. Und den Beweis mache ich mündlich, wenn ich gleich drei Sätze dazu gequatscht habe oder fünf, dann wird auch klar, warum ich dazu nichts weiter anschreibe. Ich schreibe nämlich einfach nur Satz 5 frei. Gut, quatschen wir das mal kurz durch. Die erste Geschichte. A und B sind auflösbar. A mal B ist ein Normalteiler von G und sowohl A als auch B sind da drin normal. Das heißt also, A mal B hat den auflösbaren Normalteiler A mit auflösbarer Faktorgruppe. Die Faktorgruppe ist isomorph zu einer Untergruppe von B, deswegen auflösbar. Zack, kommt der Satz aus 4 folgt 1 und A mal B ist auflösbar. Das war's. Dann kommt Teil 2. Na, da ist die Idee auch wieder so ähnlich wie vorhin bei Nilpotenz. Da die Faktorgruppe G modulo A auflösbar ist, weiß ich, dass wenn ich nur oft genug den Kommutator von G mit sich selbst bilde und dann wieder von dem Kommutator mit sich selbst und so weiter, dann lande ich irgendwann innerhalb von A. Das ist sozusagen so eine Sublimareihe oberhalb von A, die ich da bekomme, durch die Auflösbarkeit der Faktorgruppe. Ich nehme also jetzt das kleinste K, so dass wenn ich den K-fachen Kommutator bilde von G, dass ich dann in A lande. Jetzt nehme ich das kleinste m derart, dass ich mit dem m-fachen Kommutator von g in b lande. So, und wenn ich jetzt das größere von den beiden nehme, dann lande ich mit dem entsprechenden Kommutator in a geschnitten b und kriege auf die Art und Weise, dass diese Faktorgruppe auflösbar ist. Das heißt, für 1 benutze ich die Charakterisierung, die in Teil 4 des Satzes steht, und für Teil 2 benutze ich die Charakterisierung aus 2 oder 3, also so eine in der Sublimareihe. Und das funktioniert. Und die Idee ist die gleiche wie vorhin bei der Nilpotenz. Und genau wie bei der Nilpotenz führt das jetzt zu einer Definition. Jetzt findet man nämlich so einen größten auflösbaren Normalteiler. Der ist auch interessant, aber längst nicht so interessant, finde ich, und auch längst nicht so strukturbestimmt wie die Fittinggruppe. Deswegen beschäftigen wir uns mit denen hier auch nicht weiter. Der größte auflösbare Normalteiler heißt auflösbares Radikal von G und es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür. Notiert wird er zum Beispiel als Zoll von G. Zoll deshalb, weil Auflösbarkeit im Englischen, je nachdem, ob Sie eher amerikanisches oder eher britisches Englisch sprechen, solvable oder soluble heißt. Und deswegen soll. Ich habe mal eine Zeit lang an solchen Fragen gearbeitet. Es ist durchaus interessant, sich klarzumachen, wie man Elementen in der Gruppe ansehen kann, ob sie in diesem auflösbaren Radikal liegen. Und genauso wie es Sätze dazu gibt, die sagen, ein Element liegt in der Fittinggruppe genau dann, wenn es irgendeine schöne lokale Eigenschaft hat, das kommt später noch in dieser Vorlesung und ich freue mich schon drauf, Genauso kann man auch für das auflösbare Radikal sich fragen, was für lokale Eigenschaften eines Elements zwingen das Element im auflösbaren Radikal zu liegen. Gut. Zwei Aussagen. Die eine machen wir jetzt und beweisen sie. Ich denke, danach ist ein guter Zeitpunkt für eine Unterbrechung, um dann zum Übungsteil zu kommen. Denn in diesem Kapitel über Auflösbarkeit passiert noch mehr. Unter anderem wollen wir uns eine Verallgemeinerung vom Satz von Sylow angucken für auflösbare Gruppen. Da lernen wir die sogenannten Hall-Untergruppen kennen. Das nächste Lemma hat eine andere Qualität. Das nächste Lemma sagt uns, und jetzt zitiere ich Gorenstein, einen der wichtigen großen Gruppentheoretiker, leider schon verstorben, ich habe ihn nicht mehr kennengelernt, eine der Personen, die die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen maßgeblich mit vorangetrieben haben, die Strategie, wie man da anfängt, das systematisch aufzubauen. Gorenstein, der sagt in seinem Buch Finite Groups, dass in auflösbaren Gruppen sozusagen alles lokal ist. Und was meint er damit? Eine lokale Untergruppe ist, darunter versteht man in der endlichen Gruppentheorie, eine Gruppe, die der Normalisator von einer nicht-trivialen Untergruppe ist. Das heißt, das, was Gorenstein sagt, kann man so verstehen, in einer auflösbaren Gruppe gibt es immer einen nicht-trivialen P-Normalteiler. Dementsprechend ist dann die Gruppe im Normalisator dieses P-Normalteilers irgendwo auf der Welt enthalten und man kann sie dementsprechend als eine lokale Untergruppe auffassen. So könnte man das verstehen. Ja, wenn er das so meint, dann gucken wir jetzt mal, ob wir nicht zeigen können, dass in auflösbaren Gruppen tatsächlich immer sowas existiert. Die nächste wichtige Aussage wird sein, dass in auflösbaren Gruppen die Struktur maßgeblich durch die Fitting-Untergruppe bestimmt und dominiert wird. Sei jetzt also G eine auflösbare Gruppe und sei N ein minimaler Normalteiler. Die triviale Gruppe ist auflösbar. Und der einzige minimale Normalteiler ist dann die Gruppe selber. Und die ist elementarabisch für jede Primzahl, aber halt auf ausgeartete und langweilige Art und Weise. Deswegen möchte ich noch mit dazu schreiben, insbesondere ich möchte schreiben, falls die ungleich 1 ist, trivial ist, ist nichts zu zeigen. Sei die Gruppe jetzt nicht trivial, dann laufen da ja zumindest schon mal irgendwelche Primzahlen rum. Wenn die Gruppe nicht trivial ist, auch nicht triviale minimale Normalteiler. Was war denn nochmal ein minimaler Normalteiler? Das ist ein Normalteiler der Gruppe und das darf die ganze Gruppe sein. Ein Normalteiler der Gruppe mit der Eigenschaft, dass es keinen Normalteiler der Gruppe gibt, der da jetzt noch echt drin liegt, außer der trivialen Untergruppe. Das heißt, das ist das, was wir über N wissen. Wir wissen, N ist jetzt nicht trivial, sei also ab jetzt gegen 1. Dann wissen wir, N ist ein nicht-trivialer Normalscheinwert. Und für alle Normalteiler, sagen wir mal, M, Normalteiler von G, gilt, falls M in N liegt, dann ist M gleich N oder M gleich 1. Das ist das, was es bedeutet, ein minimaler Normalteiler zu sein. Und wieder, was ist denn der Extremfall? Es könnte sein, dass n selber schon, nee, n ist nicht 1. Es könnte sein, dass n selber gleich g ist. Das ist der Fall, wo g einfach ist. Dann ist g einfach und auflösbar. Sprechen wir mal kurz darüber, was dann los ist. Auflösbar heißt doch, die Kommutatorgruppe wird kleiner. Einfach heißt, die Gruppe ist nicht 1 und 1 und g sind die einzigen Normalteiler. Wenn die Kommutatorgruppe kleiner wird, muss sie also sofort 1 werden. Die Gruppe ist abelisch. Und dann ist sie aufgrund der Einfachheit sofort zyklisch von Primzahlordnung. Falls sie einfach ist, ist sie zyklisch von Primzahlordnung. Und eine Gruppe von Primzahlordnung ist gleichzeitig zyklisch und elementarabelisch. Das heißt, in dem Fall ist dann g selber gleich n und erfüllt alles, was da in der Masche steht. Jetzt sei also g nicht einfach. Ja, bei einer nicht einfachen Gruppe, die nicht trivial ist, findet man einen Normalteiler, der nicht 1 ist und auch nicht die ganze Gruppe, und insbesondere weiß man dann für einen minimalen Normalteiler, dass der nicht 1 ist und auch nicht die ganze Gruppe. Das heißt, jetzt haben wir endlich, dass n ein echter Normalteiler ist. Und warum wollte ich das wissen? Na, man hätte da auch anders anfangen können, aber unsere Vorstellung ist jetzt also, wir haben mehr g, wir haben diesen minimalen Normalteiler, der ist kleiner, er ist nicht 1. Und da er nicht 1 ist und eine Untergruppe von g und g auflösbar ist, wird die Kommutatorgruppe kleiner. Schauen wir uns die Kommutatorgruppe von n mal an. Die Kommutatorgruppe von n ist charakteristisch in n und deswegen normal in g, das heißt, es ist so ein Kandidat für dieses m, liegt in n, ja klar, das ist die Kommutatorgruppe von n, muss also gleich n sein über 1. Aber in einer auflösbaren Gruppe kann das nicht gleich n sein. Und deswegen ist die Kommutatorgruppe von n 1. Der Strich ist nicht n. Und der Strich ist normal in g, denn es ist charakteristisch in n. Also folgt der Strich gleich 1, das heißt, n ist abelisch. Insbesondere nilpotent, und jetzt schnappen wir uns einfach irgendeine Primzahl, die wir da sehen, und nehmen uns die einzige Pseudogruppe dafür her. Sei R aus Pi von n, das ist natürlich eine Teilmenge von Pi von g. Und dann betrachten wir jetzt einfach ja, die einzige R-Pseudogruppe, sagen wir mal R, und sei R OR von N. Das ist jetzt die einzige R-Pseudogruppe bei N, eine arische und damit nilpotente Gruppe. Und jetzt überlegen wir wieder. Das ist das OR. Das ist der größte R-Normalteiler, der ist charakteristisch in N und deswegen normal in G. Das heißt, das ist wieder ein Kandidat für dieses M. Das ist ein Normalteiler von G, der in N drin liegt. Der kann aber diesmal nicht 1 sein, denn die Primzahl R teilt ja die Ordnung von R. Das heißt, da gibt es eine Gruppe mindestens von Ordnung R. Und deswegen muss jetzt diese Gruppe R gleich N sein. Es ist ein Normalteiler, der in N liegt und nicht 1 ist. Wegen der Minimalität von N folgt R. Gedanken ist also immer. immer weiter ein. Zuerst haben wir gesehen, N ist adelt, jetzt sehen wir, N ist eine Gruppe von Primzahlpotenzordnung. Was fehlt noch? Es fehlt noch, dass alle Elemente in N höchstens Ordnung R haben. Wie kriegen wir das jetzt noch hin? Na, dafür haben wir noch diese Untergruppen Ordnung R1, das Erzeugnis aller Elemente der Ordnung R. Und in einer adelschen Gruppe haben dann nicht nur die Erzeugerordnung R, sondern auch alle Elemente, die da drin liegen. In einer nicht-adelschen Gruppe muss das nicht stimmen. Also schauen wir uns das jetzt noch an. Sei meinetwegen V, Vektorraum, sei V Omega 1 von R, also das Erzeugnis aller Elemente der Ordnung R. Dann ist das wieder eine charakteristische Untergruppe, haben wir uns extra alles mal irgendwann überlegt. Das ist eine charakteristische Untergruppe und das ist Omega 1 mal N, N ist ja gleich R. So, hier sehen wir, dass das eine R-Gruppe ist, erzeugt von Elementen der Ordnung R. Und R ist adelsch. Hier sehen wir, dass das eine charakteristische Untergruppe von N ist und deswegen ist die normal in G. Dann ist V ein elementaradischer, denn adelsch sind alle Elemente an höchstens Ordnung R. Ein elementaradischer R normal Teiler von G, der in N liegt. Und kann der trivial sein? Naja, R ist eine nicht-triviale R-Gruppe, darin gibt es ein Element der Ordnung R und deswegen ist V auch nicht-trivial, der in N liegt und V ist nicht-trivial. Das heißt, wir haben wieder das Argument von oben. Normalteiler, der in N liegt und nicht-trivial ist, muss gleich N sein. Wenn G die 1-Gruppe ist, ist das alles langweilig. Aber gucken wir doch mal, was ist mit diesem Zusatz, den ich hier geschrieben habe. Falls G nicht 1 ist, behaupte ich, dann hat G einen nicht-trivialen R-Normalteiler. Naja, entweder ist G einfach, dann ist G selber dieser nicht-triviale R-Normalteiler, denn G ist selbst zyklisch von Primzahlordnung. Oder man macht diese Argumentation mit der Kommutatorgruppe bla 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 und dann findet man diesen. Einfach weil man irgendeine Primzahl findet, die die Ordnung des Normalteilers teilt, bekommt man das dann. Und was haben wir hier benutzt? Die Auflösbarkeit. Kommutatoren werden kleiner. Und charakteristische Untergruppen von Normalteilern sind Normalteiler. Das haben wir auch benutzt. Ansonsten war es die übliche Spielerei. Sylow, Primzahlen. Okay, die Minimalität. Das war's. Da hören wir auf mit der Vorlesung. Ich mache also das Aufnahmegerät aus und wir gehen nach einem Mini-Boxenstopp oder Durchatmen zur Übung über. Danke. Okay.